So, scharfer Start. Buddy Talk. Post-Singapur Blues. Mika, du bist zurück im heimischen Darmstadt. Nisi, du bist in Berlin und ich bin im schwülheißen Texas. Ich sitze gerade im Auto. Wir sind irgendwie mitten im Training. Flo macht eine Koppeleinheit gerade, ist gerade am Laufen. Deswegen kann es auch mal sein, dass ich zwischendrin mal mich wieder verabschieden muss, weil wir noch zum Schwimmen fahren gleich. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Was hat die Folge im Gepäck? Mikas Singapur-Nachbericht. Und das füllt hoffentlich die ganze Folge. Wie im Grundschulstuhlkreis nach den Ferien. Na, was habt ihr in den Ferien gemacht? Mika, na, was hast du letztes Wochenende gemacht? Junge, wie war's?
Ja, da muss ich direkt reingrätschen. Ich meine, wir sind auch absolute Amateure, ne? Kommen hier die dritte Woche in Folge zu spät.
Die zweite.
Du verabschiedest dich schon beim Intro.
Ja, ey, es ist mit diesen Zeitzonen und dann hast du einen Vollzeitjob, der uns auch immer wieder zeitlich fordert. Es ist alles nicht so einfach, Nisi. Aber wir kommen halt ein bisschen Verspätung. Ich bin vorgestern extra um 6 Uhr aufgestanden, damit wir aufzeichnen können. Und dann ging es wieder nicht.
Ja, der ging auf mich. Tut mir leid.
Ja, also, Ruhe hier. Schieb mir nicht den Ball zu, weil der ging wirklich auf dich.
Ja, haben wir noch einen Presenter, Simon?
Wir haben auch noch einen Presenter und von dem erzähle ich euch jetzt. Das ist Woop. Ein großes, herzliches Dankeschön dafür. In der Sonne Texas habe ich mittlerweile nicht nur einen Uhrenabdruck von meiner Laufuhr, sondern auch einen weißen Zebrastreifen von meinem Woop, weil es ist tagtäglich, Tag und Nacht an meinem Handgelenk und nach wie vor halte ich mich wirklich sehr stark dran, was Woop mir so empfiehlt, wie stark ich mich belasten kann. Und ich klopfe auf Holz, ich bin das schon in fast den 5. Monat in Folge, dadurch krankheitsfrei, komme kontinuierlich durch. Und Woop ist wie die Mutti, die passt einfach auf mich auf, wie viel Gas ich geben darf mit meinem Sport. Und wir wissen alle, Konsistenz ist der größte Schlüssel zu allem. Mika, du hast Woop mittlerweile ja auch jetzt schon eine ganze Zeit. Du hast letztes Mal so ein bisschen erzählt, wie es losging damit. Wie ist eigentlich mittlerweile der Stand von Woop? Was sagt Woop eigentlich zur Hitze in Singapur? Was war dein Woop? Was war dein Score nach dem Rennen?
Ja, schätzt mal.
Ich sag mal.
Hey, du bist so ein 26%-Typ.
Nee, okay. 7%.
Ah ja. Also Montag 13%, Dienstag 6%.
Aber das ist die Reise, ne?
Ja, genau. Also es ist heute.
Also die Reise hat mehr reingehauen wie das Rennen, ne?
Ja, kann man so sagen. Also es war gut die 13% nach dem Rennen und dann halt den ganzen Tag da. Auch nochmal so ein bisschen in der Hitze rum und dann halt der Flug, der zweite Flug, ja, der hat mir, oder halt der zweite Tag in Folge oder die zweite Nacht in Folge mit wenig Schlaf hat mir dann den Rest gegeben. Aber heute immerhin schon wieder 66% und es passt auch halt echt gut, würde ich sagen, so mit meinem auch subjektiven Akkustand. Also so nach dem Rennen schon echt platt gewesen, aber die Reise hat mir dann wirklich nochmal so gefühlt den Rest gegeben und jetzt letzte Nacht 11,5 Stunden geschlafen, heute bei 66% und so fühlt es sich eigentlich auch an. Ich habe heute wieder ein bisschen locker trainieren können, aber halt wirklich nur locker und kurz. Ich glaube, das stand sogar auch hier in der Empfehlung und dann hoffe ich, dass ich morgen wieder bei über 80% bin. Und ja, würde ich sagen, bestätigt sich so weiter. Auch die ganze Zeit in Singapur hatte ich wirklich gute Werte, über 90% die ganze Zeit. Habe mich auch gut gefühlt. Also ja, weiterhin gutes Gefühl dabei.
Sehr gut. Und die Blaulichtbrille, die du aufhast, kam auch von dem Woop-Trainer. Hast du gefragt, was kann ich machen, um einen besseren Score zu bekommen?
Ja, was kann ich machen, wie ich einschlafen kann, auch wenn ich euch beide hier kurz vorm Schlaf noch sehe, dass ich nicht zu hibbelig dann bin und gut einschlafen kann.
Also Simon, du siehst es gar nicht. Mika hat
doch, ich sehe ihn, ich sehe ihn, ich sehe ihn, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Ich habe nur meine Kamera aus wegen der schlechten Verbindung hier.
Okay.
Aber um es zusammenzufassen, wirklich, guckt euch die Welt von Woop mal an. Ich bin richtiger Woop-Hooligan. Egal wie lange wir hier mit Woop in einer Beziehung sind, auch wenn Woop und unsere Beziehung irgendwann mal zu Ende gehen sollte, was wir nicht hoffen, Woop wird weiterhin großer Teil meines Lebens bleiben, weil Ich kann es wirklich jedem nur ans Herz legen. Und es ist gerade Spring Sale bei Woop. Es gibt 10% zum Frühjahr von Woop für euch. Und wenn ihr dann noch mit join.woop.com/buddytalk das Ganze abschließt, dann gibt es nochmal was obendrauf. Guckt euch das mal an, checkt die Shownotes aus. Und jetzt, Mika, endlich, ich darf dich fragen, wie war es in Singapur? 6. Platz, herzlichen Glückwunsch. Jo. Kann man dazu beglückwünschen oder ist es eher so, was sagst du?
Nee, ich denke, den Platz kann man auf jeden Fall beglückwünschen. War auch vorher so, hatte ich mir so als Ziel gesteckt, Top 6 plus ein offensives Rennen. Und ich glaube, beides habe ich gut gemacht. Also ich würde zusammenfassen, dass es so 98,5 Kilometer wirklich ein Top-Rennen war. Sowohl physisch, also einfach von der Leistung, als aber auch von den taktischen Entscheidungen. Ja, und die letzten 1,5 Kilometer waren dann physisch nicht mehr die besten, also eher eine Katastrophe. Taktische Entscheidungen gab es zu dem Zeitpunkt nicht mehr, außer dass ich mich noch irgendwie dazu...
Making ground.
Ja, genau, dass ich mich dazu... Ey, ohne Scheiß, man ist um so einen komischen Teich da rumgelaufen, da war so eine Kunstgalerie, und ich war so kurz davor, mich in diesen Tümpel da zu legen, da waren so eine komischen Rosen und sowas drin. Und zum Glück hat da mein Gehirn noch insoweit funktioniert, als dass ich dann so dachte, okay, nee, das ist halt wahrscheinlich auch 33 Grad warm da drin, das Zeug. Und es wird ja auch nichts besser machen, also dann läge ich halt da und im Ziel ist wenigstens Eis. Und naja, da habe ich mich halt noch irgendwie so ins Ziel geschleppt. Aber ja, so würde ich sagen, die Zusammenfassung. Keine Fehler oder so gemacht und auf jeden Fall alles rausgeholt. Ich bin mittlerweile echt zufrieden. Wie gesagt, so im Ziel war ich erstmal wirklich nicht zufrieden und dachte mir, was jetzt hier gerade passiert. Das lag aber auch daran, dass ich im Ziel wirklich erst eine Stunde später erfahren habe, dass ich halt Sechster wurde, weil ich dachte, ich bin 14. oder auch Letzter geworden, weil sich dieser letzte Kilometer so lange angefühlt hat und ich habe da auch gar nichts mehr so richtig mitbekommen. Und wie gesagt, also ob mich haben ja in Häkchen nur 2 Leute überholt, aber gefühlt hätten es halt auch 10 Leute sein können, weil ich so langsam war. Also ja, nee, aber insgesamt ja, jetzt echt zufrieden.
Boah, Mika, da ist mein Herz kurz mal stehen geblieben. Also ich stand schon in kompletter Montur. Wir wollten zum Radfahren los. Lasse Priester, der ja auch sehr gerne seinen Tag akkurat plant, den konnte ich schon raushandeln, dass wir um 45 losfahren. 12.45 Uhr. Und hat noch gemeint, ja, so langsam werden die Longos ja schon nicht sein. Ey, und dann kommt ja, ich meine, klar, Juri, Pause, dann kommt Sam. Dann kommt Peter und ich denke, okay, ich gucke mir noch schnell Mika an und dann geht's los. Ey, und dann kommt das, was irgendwie man im Triathlon schon so häufig erlebt hat, dann kommt auf einmal ein komischer Helikopter-Shot und auf einmal wird irgendwas komplett anderes gezeigt, was ich in dem Moment erwartet habe. Dann kam ja erst, wer ist denn Vierter geworden?
McNamee.
McNamee, ja, der war da so drin und dann so ein Helikopter-Shot wieder da auch vor so einer Häuserfront langläuft und ich denke so, oh no, was ist denn jetzt passiert? Ich wieder in den Live-Ticker rein, guck irgendwie, bist du schon im Ziel? Dann kommt halt hier der Nächste und ich meine, Kyle sah ja wohl auch alles andere als gut aus. Der hat ja irgendwie eine 1A 90 Grad Kniewinkel gehabt, hat dich da durchgeschleppt und ich habe gedacht so, oh fuck ey, Mika, also ich sag mal so 95% aller Fälle liegt dann so ein Mika bei Kilometer 19,5 irgendwo und kommt nicht mehr ins Ziel. Und als du auf einmal gekommen bist, ey, habe ich gedacht so, boah, Respekt, ey. Man muss erstmal auf 2-3 Kilometern 3 Minuten verlieren, ja, sich trotzdem noch bewegen und das Ding noch ins Ziel retten. Ja. Das war schon, hast mal wieder alles aus dir rausgeholt.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Da auch nochmal Dank an Anne, die da... als mir nicht mehr so gut ging, die mich da auf jeden Fall noch gut
nicht gut, mehr gut, so gut ging.
Gut weiter motiviert hat.
Ja, aber wollen wir.
Wie ist sie denn schon neben dir her, ist sie neben dir hergegangen?
Ja.
Aber bist du gegangen?
Ja, es war so eine Verpflegung. Also es war, ja, die Verpflegung war so, würde ich sagen, 1,2 Kilometer vor Ziel vielleicht. Und ja, oder ich gehe noch mal ein bisschen mehr zurück, so die letzte Runde, also 6 Kilometer to go. Ich wurde gerade von Peter überholt, war dann Vierter. Und ja, habe schon halt die ganze Zeit gemerkt, so okay, die Muskulatur wird müder und müder. Aber ich dachte so, okay, eine Runde, ja, passt schon. Und ja, habe halt mich wie beim ganzen Lauf wirklich noch weiterhin nur auf mich konzentriert, weil ich mir das halt vorgenommen habe, okay, bis ich oben bin, bei der Barrage, das waren noch 2,5 Kilometer vor Ziel, bis dahin mache ich wirklich nur mein Ding und dann schaue ich halt, was noch geht. Und ja, habe halt dann,
Dann wolltest du nochmal durchdrücken, das
ja, genau,
Gaspedal.
dann eigentlich dann nochmal durchdrücken, aber habe dann quasi zwischen Kilometer 6 vor Ziel bis 4 vor Ziel auf Peter auf einmal nichts mehr verloren, sondern bin sogar noch mal minimal näher rangekommen. Und ja, dann dachte ich, okay, vielleicht geht halt hier heute doch noch was. Habe aber während der Zeit, auch wenn ich ein bisschen näher rangekommen bin, natürlich gemerkt, dass jetzt meiner Muskulatur nicht gerade besser geht. Und konnte aber zum Glück, das muss ich auch sagen, so im Nachhinein, da vom Kopf her relativ ruhig bleiben. Und ja, halt bei mir, sage ich mal, bleiben und bin jetzt noch nicht in Hektik ausgebrochen, auch wenn ich wusste, das wird wirklich brutal eng. Auch halt einfach mit dem Vorwissen, dass ich jetzt ja noch nicht so die richtig stabilen Laufumfänge hatte. Einfach da halt aus Vorsicht. Und ja, dann kam ich trotzdem noch näher. Und dann war es halt so, ging es ja hinten auf der Strecke auf diese Barrage hoch, wo es halt so, ja, 75 Sekunden, sag ich mal, berghoch ging und dann 60 Sekunden bergab. Und so vom Kopf, die Runde davor war halt immer so, okay, wenn ich da oben bin, dann rolle ich halt runter und dann bin ich ja auch schon fast im Ziel. Aber das war dann da halt leider nicht der Fall. Ich bin halt dann darunter eher gestolpert als gerollt noch. Und ja, unten waren es halt dann noch so 2,2 Kilometer, sage ich mal, flach ins Ziel. Oh, und da wurde es dann echt richtig übel, so von halt einfach echt von der Muskulatur her, dass die, ja, ist schwierig zu beschreiben, also einfach leer und halt, muss man ganz klar sagen, nicht halt auf den Effort halt vorbereitet war. Ja, und das habe ich halt dann gespürt, aber bin halt eigentlich weiterhin noch relativ cool geblieben. Wusste dann, okay, Platz 3 wird auf jeden Fall jetzt nichts mehr. Aber wusste auch, dass ich nach hinten irgendwie 2 Minuten habe. Und da war halt diese Verpflegung bei 1,2 und so bei to go und bei 1,5 to go, da war es erst das erste Mal echt so richtig übel, dass wirklich eigentlich gar nichts mehr ging. Und dann habe ich mich halt irgendwie noch mental zu dieser Verpflegung da geschleppt und bin dann da kurz gegangen, um mir halt Eis nochmal vernünftig zu nehmen. Hab da auch nochmal einen Schluck Cola genommen. Einfach halt, dass falls es halt energetisch war, wo ich mir eigentlich relativ auch selber sicher war, dass das eigentlich nicht jetzt ist, also jetzt keinen Hunger hast oder sowas, weil ich auch die Verpflegungsstrategie echt voll umsetzen konnte. Aber ja, keine Ahnung, so das Gehirn hat eh nicht mehr vernünftig funktioniert. Und ja, dann halt wieder losgetrabt, sage ich mal. Und da hat's dann halt komplett halt den Stecker gezogen. Und dann bin ich da, dann ging es auch noch so leicht hoch. Also das ist ein kompletter Witz. Aber Anna hat jetzt diesen Witz da halt Mount Mika genannt, weil für mich war es halt in dem Moment echt ein Berg. Und sie meinte auch so zu mir, sie meinte auch zu mir so, ja Mika, bis da oben, kannst du noch gehen und dann wieder laufen. Ey, und dieses, also das kann man nicht als Steigung eigentlich bezeichnen. Das ist halt wirklich, ja, mir fällt jetzt gerade gar kein richtiges Beispiel ein, aber es ist ein Höhenunterschied wirklich von 1,5 Metern. Also wirklich absolut lächerlich. Aber das hat sich so scheiße angefühlt, da hochzugehen. Ja, und dann war eben da dieser komische Tümpel, wo ich mich fast reingelegt hätte. Und ja, dann kam ich nochmal so ein bisschen halt ins Laufen. Ja, und war dann wirklich so wie im Delirium, dass ich halt so einen Schritt halt hatte und den halt einfach irgendwie da ein bisschen ins Ziel gebracht habe. Und boah, ja, dann einfach nur heilfroh war, dass ich im Ziel war. Und ja, wie gesagt, ob ich da jetzt von 2 oder von 5 Leuten überholt habe, ich war wirklich so krass im Tunnel und halt nur noch bei mir und so krass konzentriert, dass ich halt nicht die Kontrolle über die Beine, sage ich mal, verliere. Ja, und dann endlich ins Ziel halt geschafft.
Ja, Aaron Royce fast nur gespurtet, ne?
Ey, der meinte auch abends so zu mir: Ey, Mika, das war so scheiße von dir, dass du nochmal so langsam wurdest. Er wollte eigentlich nur ins Ziel traben, aber er hat halt gehört, dass ich gehe und da musste er nochmal drauf pushen.
Boah, aber ich habe selten so ein Rennen gesehen, wo man eigentlich sagen kann, von 16 Leuten, die ins Ziel gekommen sind, sahen ja 15 wie tot aus.
Ja.
Also auch bei den Frauen. Also
Ja.
ich meine, Juri mal rausgenommen als Sieger. So im Nachgang nehme ich ihm das auch nicht ab, wie schlecht es ihm ging, weil der war mit Abstand am besten aus. Und Sam Long natürlich. Aber danach, also
Ja.
ich meine, Peter, okay, der sieht natürlich immer ein bisschen angeschlagen aus.
Das
Ist
hast du
natürlich auch
nett
genau sein
gesagt.
Rennen. Ja, bei ihm weiß man halt auch nie. Gefühlt war der auch so im Ziel und der hat da direkt angefangen zu quatschen, so, als ob mir das nichts ausgemacht hätte. Aber so dahinter, ich fand so bei Kyle hat es halt angefangen. Also der sah halt richtig schlimm aus. Ich meine, du sahst natürlich noch gut aus, aber was da noch gekommen ist, brutal. Also irgendwie, keine Ahnung, ich hab ja schon nach Samstag, nach dem Frauenrennen gedacht, so, okay, krass. Was da ja auch so passiert ist, so ab der zweiten Hälfte auf dem Fahrrad, da habe ich auch mal so irgendwie 20, 30, ja, vielleicht eine Dreiviertelstunde nicht geguckt und komme zurück und denk so, ey, sag mal, haben die das komplett einmal das Leaderboard umgedreht? Also ja, mit Ausnahmen, die ganz vorne dahinter, so alles, was so von 3 bis 10 war, wurde ja mehr oder weniger komplett einmal rumgedreht. Und da habe ich mir gedacht, so, oh fuck, ey, das wird morgen, wenn die nochmal eine Stunde später starten, das wird brutal werden. Und es wurde es ja dann auch.
Ja,
Jetzt,
also
normalerweise
brutal beschreibt es wirklich gut.
man redet beim Triathlon normalerweise von Schwimmen, Radfahren und Laufen. Jetzt haben wir erst über das Laufen geredet. Das heißt, wir rollen das Ganze mal von hinten auf. Wie war es denn beim Radfahren, Mika? Hattest du eine schöne Radtour durch Singapur? Wie war's? Ah, hier kommt Flo. Flo kommt gerade von seinem Koppellauf zurück.
Da fand ich übrigens krass, Mika. Du bist ja irgendwie so als Zehnter aus dem Wasser gekommen, schätzungsweise so. Achter, also hinter der Gruppe so ein bisschen.
Ja,
Und
also
dann kam direkt. Ja, dann kam ja so direkt erste Kameraeinstellung. Da ging es diese Brücke hoch oder diesen Berg da zur Autobahn oder was auch immer das war. Weißt du, da ging es auch so gefühlt so ein paar hundert Meter, wo es ein bisschen weiter hoch ging. Und da warst du schon gefühlt Zweiter. Und ich habe gedacht, so, ey, macht Mika jetzt hier das ist genau das gleiche Ding vom letzten Jahr.
Ja.
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 Aber da warst du ja irgendwie mittendrin und hast es ja irgendwie. Also irgendwie hast du es krass abgefuckt und irgendwie gut gemacht.
Ja.
Also so auch, ich meine, klar, wenn ich jetzt hier mal dein Rennen so ein bisschen analysieren darf, man hat gemerkt, dass ihr schon probiert habt, hinter Juri herzufahren, aber irgendwann eingesehen habt, okay, das ist ein Himmelfahrtskommando. Also du hast es ja probiert, zusammen mit dem Alistair. Und es war noch ein Dritter, war noch mit dabei, oder?
Keil auch, Keil.
Kyle. Aber man hat gemerkt, so, okay, da ist jetzt irgendwie, das bringt nichts. Und danach warst du immer genau da, wo man irgendwie sein muss. Und auch so, wie du um die Kurven und so gefahren bist, wie du dich da positioniert hast und teilweise Plätze gut gemacht hast, das war schon sehr souverän.
Ja, also Radfahren war auch, hat auch eigentlich Bock gemacht. Es war mit dem, also es war auf jeden Fall ein anderes Radfahren als letztes Jahr, muss man sagen. Wir waren ja eine deutlich größere Gruppe. Letztes Jahr war ich quasi ja mit Christian alleine unterwegs. Und dieses Jahr waren wir ja am Anfang 6, am Ende glaube ich noch 4 oder 5 Leute in der Gruppe. Und ja, dementsprechend war es gerade am Anfang quasi so die ersten 2 Runden, wo wir halt dann diese größere Gruppe waren, echt ziemlich nervig, muss ich sagen, mit dem immer ranrollen, halt dadurch, dass die Strecke so nur hoch und runter eigentlich ging, hattest du halt extrem diesen Ziehharmonika-Effekt. Und dann war es halt gerade die erste Hälfte vom Anstieg, musste man halt eigentlich ja deutlich langsamer fahren, um halt erstmal wieder den Abstand herzustellen. Und über die Kuppe wurde es halt richtig hart jedes Mal. Und ja, das erstmal quasi so richtig zu checken und halt zu verstehen, okay, ab wann kann ich denn jetzt aktiv rausnehmen, schon in der Abfahrt, um nicht abgehangen zu werden, aber um halt trotzdem Energie zu sparen und dann den Anstieg von unten halt vernünftig fahren zu können. Und vor allem halt, was extrem genervt hat, wenn ich halt bergab dann rausgenommen habe, dann dachte der Typ hinter mir, okay, der kann nicht mehr, ich muss den jetzt überholen. Ja, und dann hast du halt doppelt verloren, dann hast du halt schon rausgenommen, aber musst dann trotzdem wieder rausnehmen am Anfang vom Anstieg.
Ja.
Ja, und das hat halt ziemlich genervt. Und dann habe ich also die letzten zwei Runden bin ich dann komplett von vorne gefahren einfach. Und dann, ich glaube, ab Runde 4 oder so, dann fiel halt einfach mit Kyle dann vorne abgewechselt, weil Kyle auch der Einzige war, der technisch gut fahren konnte. Das hat bei den anderen auch ein bisschen genervt, dass die technisch einfach nicht um die Kurven kamen.
Ja, da hinten bei diesem Karussell da, ne, wo du
Ja,
zweimal so eine
genau.
90 Grad, also da hat man wirklich gesehen, wer da
Ja,
besser fährt
ja,
als
ja.
andere.
Also es ist, ja, vor allem, die haben auch gefühlt nicht gelernt von Runde zu Runde. Man muss halt sagen, so auf der ersten Runde war jeder noch ein bisschen vorsichtig, einfach weil wir die Strecke halt vorher nicht abfahren konnten, weil das wirklich halt so, das ist die zentrale Brücke in Singapur, wo wir halt da jede Runde dreimal hochgefahren sind. Und dann war dann so Gullis und so ein Zeug. Also muss man schon noch ein bisschen vorsichtig sein, aber irgendwann konnte man da eigentlich schon ganz gut durchheizen. Und ja, das war eigentlich so das einzig Nervige, sage ich mal, beim Radfahren. Und der Rest hat echt Bock gemacht. Also ja, ich war wirklich gut in Kontrolle die ganze Zeit. Und ja, konnte mich eigentlich souverän in der Gruppe halten, ohne dass sich jetzt zu hart angefühlt hat. Also ich habe jetzt nicht auf dem Tacho groß geguckt. Ich hatte eigentlich nur Geschwindigkeit drauf. Und jetzt Wattwerte habe ich zwar mit aufgezeichnet, habe ich mir aber jetzt ehrlich gesagt bis heute noch nicht angeguckt. Ich bin da im Rennen, ja, bin ich jetzt nicht so der Freund von da groß nach Leistung zu fahren, weil bei den gerade alles bis Mitteldistanz so, da denke ich mir, da muss ich einfach so fit sein. Also zumindest mit dem Ziel, was ich halt habe, da ist egal, wie viel ich fahren muss, Hauptsache ich fahre halt vorne mit. Da muss ich halt fit genug sein, dass das dann schon passt. Und so bin ich auch da rangegangen, halt einfach mich halt immer vorne aufhalten und dann fahre ich halt so viel, wie ich halt fahren muss. Aber es hat sich auch tatsächlich kontrolliert angefühlt. Ich habe einmal zwischendurch kurz den Puls gecheckt und das war dann eigentlich eine Bestätigung,
Mit
dass es
dem
passt.
Finger am Hals oder was?
Ja,
Finger
genau.
am Hals hat gezählt. Okay.
Und so Körpertemperatur einmal auch so auf die Haut gefasst und dann so gefühlt. Ja.
Heiß,
Nee, also das war, ja, es war kontrolliert, aber was ich auch ganz klar sagen muss, es war jetzt nicht locker. Also wir haben jetzt auf jeden Fall nicht getrödelt. Auch wenn ich zwischenzeitlich halt so dachte, ey, wieso ist Jason hier zum Beispiel immer noch mit dabei in der Gruppe? Der ja, also da hätte ich vorher eigentlich schon gedacht, dass wir den gut abschütteln, gerade halt, wenn wir nicht trödeln. Aber auch da habe ich mich dann nicht verrückt machen lassen. Ja, weil es sich einfach gut angefühlt hat so. Und dann, ich weiß ja, dass ich auf dem Rad schon echt gut drauf bin. Und da dachte ich, okay, der wird schon noch dafür bezahlen und war dann ja auch so. Also der ist ja völlig abgekackt beim Laufen, von Anfang an schon. Und hat da, denke ich, einfach komplett überzogen. Generell halt ein paar andere Athleten, auch so Clément Mignon, der dann letzter geworden ist, der ist viel zu hart losgefahren. Da meinte Fred, dass er mit ihm aus dem Wasser gekommen ist und einfach halt am Anfang probiert hat, ranzufahren. Und da hat es ihn dann eigentlich schon das Rennen gekostet. Und ja, nee, also bei mir war es nicht der Fall. Was beim Radfahren noch so, ja, nicht ein Highlight, aber was Besonderes quasi war halt, als Juri vorbeikam. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war. Ich schätze jetzt so vom Gefühl her Runde 3, also so bei Kilometer 25 oder eine Runde später, das wäre dann Kilometer 35. Eins von beiden. Auf jeden Fall war das der zweite Anstieg der Runde. Also wir mussten diese Brücke quasi dreimal hoch, von drei verschiedenen Seiten. Und beim zweiten Mal war quasi die steilste Seite. Und dann war das gerade die Szene, wo ich halt wieder unten rangerollt bin an die Gruppe. Und diesmal hatte ich dann keinen Bock halt zu bremsen oder sowas, sondern hab dann einen überholt und habe dementsprechend halt ein bisschen mehr gepusht. Und auf einmal fährt halt links von mir nochmal Juri an mir vorbei. Und da muss ich sagen, habe ich das erstmal echt nicht so richtig ernst genommen, weil ich halt so dachte, ja gut, Juri ist halt jetzt echt kein starker Radfahrer. Also er hat letztes Jahr noch, ich glaube, auf Ibiza irgendwie 3,5 Minuten oder so auf dem Rad kassiert und ist ja auch sonst einfach nicht bekannt als guter Radfahrer. als starker Läufer, keine Frage, aber auf dem Rad halt eher nicht. Von daher dachte ich, ja, okay, der übertreibt es hier komplett, weil ich da auch, ja, ich glaube 450 oder so halt gerade auf dem Garmin hatte, als ich da vorbeigefahren bin. Und der ist wirklich nochmal deutlich schneller an mir vorbeigefahren. Und ja, dann war es halt echt so, haben wir halt weiterhin nicht getrödelt und der ist einfach so, so krass weggezogen. Also wirklich keine Chance gehabt, da mitzufahren, beziehungsweise klar hätte man mitfahren können, aber das wäre auf jeden Fall zu hart gewesen, beziehungsweise zu heiß gewesen,
Darf ich da mal
dass
ganz
man dann.
kurz zu dem Moment ganz kurz einhaken? Du hast vorhin gesagt, du hast im Rennen irgendwie keinen, guckst nicht wirklich auf Watt, sondern racest einfach mit, egal wie hart es ist, dann Hauptsache vorne dabei sein, dann Hauptsache mitmachen. In so einer Situation checkst du da dann schon nochmal gegen, okay, boah, wenn ich jetzt hier mitgehe, sind wir ungefähr da und da. Das wäre dann Zahlen, Daten, faktisch dann doch irgendwie zu viel oder ist es auch wieder eine reine Gefühlssache und guckst einmal, okay, es fühlt sich immer nicht richtig an, da jetzt mitzugehen und ich bleibe jetzt doch lieber mal hier und halte jetzt nicht voll mit rein.
Ja, das war eine reine Gefühlssache, aber ich konnte es ja gerade trotzdem den Wert sagen. Und zwar war das halt so, ich bin da hochgefahren, habe das halt gesehen, wie er an mir vorbeifährt. Und weil ich es halt so, also ich habe sofort gesagt, so, okay, das ist viel zu schnell, wie er an mir vorbeifährt. Und wie gesagt, dachte halt wirklich, das wäre ein Witz halt. Und dadurch, dass sich alles ziemlich kontrolliert angefühlt und ich jetzt nicht am Limit oder so war, habe ich dann einfach oben raus mal eine Seite umgeschaltet auf dem Garmin und da hatte ich dann Leistung auch stehen und habe halt
Ja.
gesehen, dass die Leistung halt so hoch ist. Und dann war es eigentlich noch mehr so für mich, okay, ja gut, lass ihn mal machen so, der kommt gleich eh wieder. Aber dass ich da nicht mitfahre, so, da brauche ich kein Wattmesser, also das war mir sofort klar. Und ja, deswegen war es dann umso. War ich dann umso erschrockener, wie der einfach halt dann, wie konstant er uns halt einfach weggefahren ist. Und gerade die siebte Runde, also die vorletzte Runde, wo ich dann ja wie gesagt komplett von vorne gefahren bin und auch bewusst die Kurven noch mal ein bisschen aggressiver genommen habe und so, selbst da hat er noch mal irgendwie, da waren zwar vielleicht nur 4 Sekunden oder so, aber da habe ich mir halt wirklich gedacht, boah, also das ist schon echt krass, dass der halt immer noch halt uns wegfährt. Oder mir halt in dem Fall, da hatte ich ja wirklich gar nichts mit der Gruppe zu tun, wurde zu keiner Zeit ausgebremst oder sowas. Ja, also das war auf jeden Fall so das Überraschendste beim Radfahren für mich. Plus, was ich auch noch zum Radfahren, was mir jetzt gerade einfällt, noch sagen kann, was leider nicht so gut war diesmal, war Race Ranger.
Er wurde
Das
nicht so ernst genommen, ne,
hat,
was man so gesehen hat.
War ein bisschen, war rote Lampe, war immer alles okay, oder? Was war das mit der roten?
Ja, so den Einschein. Also, ich hab vom Rennen an sich kaum was gesehen. Ich habe nur am nächsten Tag, weil es war mitten in der Nacht hier, so ein paar einzelne Ausschnitte im Real Life angeguckt und da war auch so, rot war alles gut.
Ja,
Dadurch, dass die Kameraeinstellung diesmal auch wirklich gut war, also ich fand, die Übertragung war wirklich richtig cool, sich anzugucken und du hast halt viele Close Shots gehabt und du hast wirklich. Immer, also du hast wirklich fast immer rote Lampe gesehen. Also gerade so in der Anfangsphase, in dem ersten Drittel, hast du wirklich gedacht, so, oh krass. Und du wusstest ja dann immer automatisch, es wurde einer gezeigt und du wusstest ja ungefähr, wer dann dahinter fährt. Und du wusstest immer genau, okay, ja, jetzt müssen wir langsam mal.
Ja, ich bin mal auf die Auswertung gespannt, die wir kriegen.
Aber
Aber
Penalties gab es aber nicht, oder? Wenn ich nur mal kurz
nicht für
hier darf.
Drafting. Nee, nicht für Drafting.
Ja, also diese haben sie alles andere durchgezogen, ne? Also hier mit Sam Long macht sich den Stress, dass er seinen Swimsuit nicht in die Box wirft, weil gab ja so viel Stress da hinten. Und eher Alistair, der da irgendwie verkrampft beim Abstieg.
Mit der
Aber ja,
Linie, ja.
eigentlich müsste man wirklich mal, also auch um dieses Race Ranger-System oder auch einfach mal einen Deckel drauf zu setzen, eigentlich müsste man ja jetzt, also ich kann mir bei bestem Willen nicht vorstellen, also es sind dann doch auch irgendwie Grüppchenbildung. Dass sich alle innerhalb dieser Regeln aufhalten. Also eigentlich muss es doch irgendwo mal eine Situation geben. Und ich weiß nicht, wie viel Schiedsrichter da so irgendwie rum sind. Aber manchmal habe ich so das Gefühl, gerade so dieses, ah, wir haben ja Race Ranger und dann ist es gut, ist halt dann doch auch nur ein Schritt in die richtige Richtung. Der
Also,
zweite Schritt muss
also
natürlich auch
meine Meinung
sein.
ist, solange diese Daten nicht veröffentlicht werden mit Namen, dass man richtig, richtig am Pranger steht, wenn man da Mist gebaut hat, solange bringt es eher semi viel. Ja, wenn der Referee da ist und dann mal hinguckt, dann hilft es dem vielleicht was. Aber wie man gesehen hat, solange kein Referee da ist, mein Gott, da macht dann eh jeder, was er will. Ist ja schon immer so.
Das wäre geil. Und Echtzeit. Echtzeit so eine Webseite wäre, wie lang ja, schon
einfach gedraftet hat. Einfach nach dem Rennen die Auswertung veröffentlichen. Die haben die Daten ja. Die Daten gibt es ja.
Aber es würde ja auch einfach schon reichen, wenn irgendwo einer in so einem Zelt sitzt, der alle 20 Minuten da mal drauf guckt und dann von mir aus irgendwo dann auch mal eine Strafe gibt oder jemanden dann mal ein bisschen genauer anguckt oder so. Mhm. Weil, wie gesagt, ich meine, so viel Schiedsrichter brauchst du für 20 Athleten nicht.
Also ich glaube, dass es hätte viel mehr Wirkung, wenn das danach einfach bei Pro Try News veröffentlicht wird, wer wann wie lang in roter Zone wäre, weil dann wäre jeder ganz brav, weil da mag niemand ganz oben stehen.
Also wir würden auch veröffentlichen.
Wir würden auch veröffentlichen. Das wäre das Wirksamste, ja. Meiner Meinung nach.
Ja, ja, und wie Nils oder wie er jetzt schon meinte, es gibt die Listen ja, und das hatte ich euch ja auch schon gesagt, von Miami habe ich die Liste auch gesehen, leider halt noch anonym, aber man kann sich ja mit dem Rennverlauf dann schon ein bisschen halt was zusammen zusammenreimen, weil die Daten echt extrem aufgefächert sind. Da hast du sämtliche Daten, also nicht nur rote Zone, sondern auch wie häufig ist man rein und raus gegangen, wie häufig war man bei immer dem gleichen im roten Bereich, wie viel war man bei einem anderen im roten Bereich. Also da kannst du schon wirklich sehr viel, auch wenn es anonym ist, rauslesen, so wenn du halt das Rennen verfolgst. Und ich bin mir sicher, dass die PTO die Daten auch nicht, also mit Namen halt vorliegen hat. Race Ranger ja natürlich auch. Also ja, ich bin gespannt, wie das weitergeht und bin mal gespannt, wie wir jetzt die Daten aus Singapur kriegen. Aber weswegen ich eigentlich zu Race Ranger kommen wollte, was halt für mich nervig war, dass ich schon im Rennen gemerkt habe, dass das Ding bei einigen einfach nicht funktioniert. Also bei Kyle und bei Peter war das mit meinem Sensor, den ich dran hatte, ist mir das sofort aufgefallen. Also bei Sam Laidlow zum Beispiel, wenn der vor mir war, da hat das gepasst. Ich meine, man hat ja auch so ein bisschen ein Gefühl halt, wann, also ich bin jetzt weit weg, komme näher ran, dann wird es erst orange, dann wird es blau und dann wird es irgendwann rot. Dann gehe ich wieder weg und dann wird es erst blau und dann irgendwann orange und dann geht es wieder weg so. Das hat bei Sam zum Beispiel gut gepasst. Der war ja in den ersten zwei Runden noch vorne mit dabei, bevor er dann ausgestiegen ist. Und da war das auch angenehm. So, wie gesagt, das war halt nervig mit den Anstiegen, aber das liegt ja nicht an Race Ranger, das liegt ja an der Strecke und an mir halt. Ich meine, ich bin ja selber schuld, wenn ich halt dann vorher nicht rausnehme und dann ranrolle und dann bremsen muss. Aber was halt, wo es halt wirklich genervt hat, war halt bei Peter und Kyle. Ich weiß jetzt nicht, ob das generell bei denen war oder ob das einfach zwischen meinem Sensor und deren Sensor lag. Auf jeden Fall war das halt so, ich war total weit weg und das blinkt auf einmal halt rot auf schon die ganze Zeit und manchmal war ich extrem nah dran und also in den Wendepunkt rangerollt, so wo ich auf jeden Fall unter 20 Meter bin und da war dann gar nichts, also hat er gar keine Farbe angezeigt und ja, das war halt auffällig, gerade halt bei diesen beiden Sensoren, die halt bei denen dran war und es war auch so, dass uns nach dem Rennen der Head Referee von World Triathlon angesprochen hat, der auch zwischenzeitlich halt mit auf dem Motorrad war und der meinte auch, dass ihm das halt auch aufgefallen ist, dass bei manchen einfach random rot halt angefangen hat zu blinken und da, ja, bin ich jetzt mal gespannt, wie das halt an Race Ranger weitergegeben wird. Das war auf jeden Fall halt so, ja, das hat halt irgendwie so ein bisschen halt genervt und deswegen, auch das war halt dann mit ein Grund, irgendwann dann einfach halt nach vorne zu gehen, weil wenn du halt dann ständig hochguckst, so, dann nervt das halt und verbraucht dadurch irgendwie auch so ein bisschen Energie, beziehungsweise wirkt eher so ein bisschen für Stress und andererseits halt die ganze Zeit den Kopf hochzumachen, ist halt auch aerodynamisch einfach kacke und von daher hoffe ich, dass die das da jetzt für die nächsten Rennen da wieder ein bisschen besser fixen können.
Ja, krass, ey. Ich meine, das Ding muss halt funktionieren, ne? Also ich meine, wahrscheinlich auch, wenn es nur bei 2 den Anschein macht, dass es nicht funktioniert, dann kann man das halt dann irgendwie in dem Rennen dann auch direkt nicht mehr benutzen, ne?
Ja, und also der Typ...
Grundlage kann dann halt der Schiedsrichter dann halt was,
ja,
was machen.
Ja, also der Referee meint halt, der war jetzt ja nicht nur bei uns die ganze Zeit, also das war jetzt der Head Referee, der ist halt... Das war jetzt nicht ein normaler Kampfrichter, sage ich mal, sondern halt wirklich der Head. Und der meinte, dass das bei mehreren halt aufgefallen ist, also auch im hinteren Teil zum Beispiel. Und ja, also es ist leider auch, sage ich mal, abgesehen von den soften Entscheidungen quasi, die man da noch diskutieren kann, mit Veröffentlichen und sowas, auch einfach rein von der vom Technischen noch nicht bei 100%, würde ich sagen.
Ja. Ja, aber nichtsdestotrotz, also ich meine, wie gesagt, Race Ranger ist ja gut und es ist ja gut, dass es es gibt und es wird wahrscheinlich auch dauern, bis es so valide ist. Ich meine, Oceanside hat ja auch gezeigt, die sind halt noch nicht bereit, um ein Feld mit 80 Leuten irgendwie abzudecken. Also da gab es ja auch irgendwelche Probleme und es wird ja auch weiterhin Probleme geben. Aber nichtsdestotrotz war es schon auffällig, dass da ja schon ein bisschen chaotisch gefahren wurde und halt wirklich gar nichts so. Also ab und an sieht man ja sonst so, guck mal, von Hawaii kennt es ja jeder, dass man einen Kampfrichter zum Athleten kommt und dann mit dem redet oder den irgendwie ermahnt. So, das hat ja irgendwie alles nicht stattgefunden, zumindest nicht im Fernsehen.
Also ich habe es einmal mitbekommen, bei Kyle habe ich das mitbekommen, dass der einmal ermahnt wurde, aber sonst wirklich nicht. Aber ich habe auch nicht verstanden, was er gesagt hat, aber irgendwas war da halt, aber es war auf jeden Fall noch ja offensichtlich keine Penalty, sondern halt nur eine Verwarnung. Aber sonst
Also.
zumindest bei uns ist nichts passiert. Und Kyle war jetzt bei uns auf jeden Fall der ja auch schon noch ab und zu auch mal mit vorne gefahren ist. Also so andere in der Gruppe waren ja wirklich nur hinten, aber ja.
Aber wir nennen jetzt keinen Namen, sonst muss Simon wieder piepen.
Ich hab sehr, sehr viele Nachrichten dazu bekommen,
Ja,
was
ich
wir da
auch. Vielen
gepiept
Dank,
haben.
Simon. Ich habe.
Ich habe sehr viele dazu bekommen, was wir da rausgepiept haben.
Ich.
Und zwar
Ich
wirklich
wusste
auch
gar nicht, dass es
gleich,
gepiept wird. Ich
gleich.
wusste gar nicht, dass es gepiept wird. Und ich wusste auch gar nicht, was du gepiept hast, als ich die Nachrichten bekommen habe.
Ja, egal. Wir sprechen jetzt nicht drüber, sonst muss ich wieder was piepen. Das,
Ja, genau. Nee, genau das.
Mika, wir haben ja, wo wir über Miami gesprochen haben, kam das Rennen so vom Drumherum ja nicht ganz so gut weg bei uns, weil wir uns so ein bisschen darauf eingeritten haben, dass das Ganze drumherum so ganz steril und ohne Zuschauer und irgendwie war das alles nix. In Singapur hat das irgendwie so ein bisschen anders ausgesehen. Auch die Wahrnehmung auf Social Media, was man überall in allen Ecken und Enden gesehen hat, war irgendwie ein bisschen anders und auch das Rennen an sich. Wie war es denn so unabhängig vom Sportlichen, mal rein am Renntag? Über das Ganze davor würde ich auch noch befragen später, aber wie war der Vibe so vom Rennen an sich?
Er war nicht wie bei einem normalen Rennen, aber das lag jetzt nicht irgendwie an der Orga oder so, sondern echt an den Bedingungen. Also irgendwie hatte ich so das Gefühl, dass jeder so ein bisschen Schiss hat, oder so ein bisschen halt einfach nicht wirklich weiß, was auf ihn zukommt, auch wenn ja einige schon letztes Jahr gestartet sind, aber es war keiner so richtig aggressiv, würde ich sagen. Also normal hast du ja schon, ist irgendwie so eine aggressive Stimmung in der Luft, habe ich das Gefühl. Aber diesmal war es irgendwie alles ein bisschen verhaltener. Das ist mir halt aufgefallen, aber wie gesagt, das lag jetzt, also das hat jetzt ja nichts groß mit der Orga oder sowas zu tun, sondern wirklich nur mit den Bedingungen. Von der Orga her fand ich es echt cool.
Liegt das vielleicht auch so ein bisschen mit daran, dass davor alle 4 Tage lang im gleichen Hotel sind und alle haben sich irgendwie ganz doll lieb, egal wie viel Stunk vielleicht der ein oder andere mit dem anderen hat. Den Eindruck hat es so ein bisschen gemacht. Das ist so, wir haben uns alle lieb und alles ist hier super toll und jetzt machen wir alle gemeinsam Sport und irgendwer gewinnt.
Das glaube ich nicht unbedingt. Also ich glaube, also da war schon ja auf Social Media vielleicht sah das so aus, aber also so ein paar ganz konkrete Begegnungen gab es da, sowohl am Swimmingpool, was ich gesehen habe, aber auch beim Buffet allein schon.
Aber wirklich,
Weil es halt
gab's da
wirklich.
Stunk?
Ja, schon.
Oh, schön.
Also wurde sich ja bewusst aus dem Weg gegangen, mal einen Tisch gewechselt. Ja, und auch sonst so beim Training, irgendwie hat dann ja doch jeder auch so sein
Ja, die
Pokerface on.
Franzosen, ne?
Ja.
Die Franzosen.
Keine Namen, keine Namen. Sonst muss ich immer wieder piepen. Aber ja, nee, also das glaube ich nicht unbedingt. Ja, also ich glaube halt wirklich, das war jetzt einfach den Bedingungen geschuldet. Sonst aber drumherum, ja, fand ich echt positiv. Also die Rennwoche, jeder hat halt dann also so Verpflichtungen von der PTO aus, die man halt machen musste. Ich war bei so einem Unternehmen, so ein Meet and Greet mit dem Mitarbeiter. Das war so ein Softwareunternehmen, die halt irgendwie quasi so ein Package bei der PTO gekauft haben. Dann haben die so eine Mitarbeiterstaffel gemacht und ein Teil des Packages war halt auch so ein Meet and Greet mit mir und Alice Salthaus. Und ja, sonst hat man halt in so einem ja echt krassen Hotel da gewohnt, wo die PTO sich auf jeden Fall nicht hat lumpen lassen. Ich glaube, wo eine Nacht sonst, wenn man die normal jetzt kauft, irgendwie 450 € oder so kostet. Und ja, jeder hat halt irgendwie so sein Ding gemacht. Und es war halt echt wieder alles sehr professionell. Also es wurde sich echt gut um einen gekümmert. Es gab auch für, ich bin es ja gewohnt von Canyon, aber auch für Nicht-Canyon-Athleten hatten die so ein Mechanics Room, wo halt man seinen Rad hingeben konnte. Was auch, wo ich ein bisschen erschrocken war, wie krass das gebraucht wird. Also ich musste da halt mein Rad auch mal hingeben, weil es Vincent zum Beispiel dann da halt abgeholt hat für den letzten Check. Aber was manche Leute da, was da noch an deren Rädern gemacht werden musste, also das ist halt echt so. Da hast du das Gefühl, die kamen jetzt gerade von einem Bikepacking-Trip oder sowas wieder, so wie die Räder da rumstanden. Und die sahen jetzt auf jeden Fall noch nicht race-ready aus. Aber ja, auch sowas wurde halt alles gemacht. Es gab halt Poolzeiten, dass die einen zum Schwimmen gebracht haben. Und ja, also wurde sich schon echt gut gekümmert. Und dann beim Rennen, ja, war es schon ein bisschen. Also das, auf was du Simon gerade so meintest, würde ich insofern vielleicht doch ein bisschen bestätigen, als dass es halt nicht so ist wie sonst, dass man sich ja dann beim Rennen so eigentlich das erste Mal das so richtig sieht, wenn irgendwie jeder in seinem eigenen Airbnb ist und sowas. Und dann so beim Rennen sieht man das erste Mal die anderen. Das hat mich gerade früher so im Jugendbereich, als ich damals Wettkämpfe gemacht habe, das hat mich da extrem mitgenommen, immer so da quasi dann das erste Mal so die Gegner zu sehen und sonst halt gar nichts, irgendwie nie groß mit denen Kontakt zu haben aus anderen Landesverbänden oder so. Und das, ja, jetzt stört's mich nicht mehr so, aber jetzt bei dem PTO-Rennen war es halt echt so, du siehst sie halt dann, du fährst zusammen zum Beispiel schon zum Rennen hin. Und insofern würde ich schon sagen, ist da vielleicht ein bisschen eine gelöstere Stimmung, wenn einen sowas halt mitnimmt. Aber ja, nee, sonst zusammen da halt hin und dann auch vor Ort, du hattest so eine Athletes Lounge, die schön nochmal runtergekühlt war, es standen überall Snacks, also man hätte echt vor dem Rennen noch von so einem Snackbuffet essen können, Gels lagen da halt aus für einen, alles geil runtergekühlt, vorm Schwimmen war halt auch so eine Pre-Start-Area, so ein Zelt mit Eis und Wasser und sowas drin, also ja, echt sehr professionell. Ach, ey, apropos dazu noch eine Anekdote. Alistair ist ja dann rausgegangen. Und da muss ich sagen, der war, also tat mir schon echt leid. Und der war auch völlig down, sowohl am Renntag als auch die Tage danach. Der hat sich alleine beim Frühstück hingesetzt, hat wirklich gar nicht mehr mit irgendwem halt da groß Kontakt haben wollen. Nur so ein bisschen hat mal Aaron kurz mit ihm gesprochen, weil die ja auch vorher im Trainingslager waren und Aaron meinte nur, Alistair meinte, er weiß nicht, was es ist, aber es fühlt sich nicht gut an. Also es klingt echt nicht so cool. Aber auf jeden Fall stand Alistair einfach vorm Start in dieser Pre-Start-Zelt da, echt so 25 Minuten lang, bis zu knapp unter den Knien in diesem Eiskübel, wo halt wirklich Eiswürfel drin waren. Also der war saukalt. Und stand da einfach 25 Minuten lang rum, wo sich andere halt da rumgehampelt haben und sowas. Und er stand dann einfach so ganz still. Und letztendlich hatte er wieder irgendwas am Sprunggelenk. Also ich weiß halt nicht, ob das vielleicht nicht damit zusammenhängt, dass er sich seine sämtliche Ligaments und sowas da so krass runtergekühlt hat. Und dann das lange Barfußlaufen danach und so. Ja, weiß nicht, ob das vielleicht damit zusammenhängt, beziehungsweise bin ich halt echt gespannt, was es jetzt letztendlich ist, ob er halt sagt, was er jetzt genau hat. Aber ja, da hast halt war halt witzig, so, sag ich mal, zu sehen, so wer sich halt wie vorbereitet. Man hockt halt wirklich so direkt aufeinander und auf jeden Fall irgendwie eine, ja, eine coole Stimmung halt dann so, wenn jeder da so angespannt ist. Und man so halt ja letztendlich sich direkt in die Augen schauen kann.
Ist es eigentlich noch so ein, ist es eigentlich noch ein Ding hier, so mit Alistair zu laufen? Also ich meine, keine Ahnung, so für mich, so, ich meine, der war immer zwei Jahre jünger. Der hat mich immer platt gemacht, aber wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, so mit Alistair laufen, das wäre ja schon irgendwie krass. Und ich meine, es gab ja jetzt einfach die Situation im Rennen, ich glaube, so nach 6 Kilometern, der ist von hinten gekommen, aufgelaufen, bis er dann die Penalty abgesessen hat. Ich glaube, ihr seid ja so bestimmt so 1, 2 Kilometer zusammengelaufen.
Ja,
Also
schon,
ging dir das
schon.
irgendwie so durch den Kopf, dass hier so ein echter Hero da gerade? Also so, ich finde, Alistair hat ja nochmal so eine spezielle, also der wird ja nochmal anders wahrgenommen, wie irgendwie dann Frodo oder wie irgendwie von mir aus ein Gomez oder so. Also ja, auch irgendwie, ist das noch ein Ding? Ist das noch ein Ding für die jungen Kids?
Ehrlich gesagt, jetzt in dem Rennen nicht mehr. Wo es ein Ding war für mich, war letztes Jahr in Frankreich mit ihm Rad zu fahren. So, das war mein allererstes Rennen gegen ihn, wo wir auf dem Rad echt eigentlich die ganze Zeit zusammengefahren sind. Da war das schon echt cool so.
Hat er dich wüst
Und jetzt.
beschimpft?
Nee, nee. Ich wurde von ihm bisher noch gar nicht beschimpft. Mal gucken, wann das erste Mal kommt. Aber jetzt hier auf dem Rad ist er auch wieder echt konservativ gefahren. Also er hat halt einmal probiert, bei Juri hinterher zu fahren, so eine Runde lang, hat das aber halt eingesehen, dass es nichts wird. Und ist dann auch wieder in der Gruppe einfach nur mitgefahren, aber nicht gearbeitet. Also halt echt eher ungewohnt. Aber ja, mal schauen. Beschimpft wurde ich noch nicht von ihm. Aber ja, es war auf jeden Fall echt. Ja, im Nachhinein echt schade halt, dass er jetzt schon wieder aussteigen muss. Und ich hoffe einfach, dass jetzt doch nicht zu ernst ist bei ihm.
Ja, das wäre schade, weil irgendwie, keine Ahnung, also sowohl Miami auch jetzt, irgendwie hätte ich das geil gefunden, wenn der gewonnen hätte oder da irgendwie nochmal so richtig, ich meine, Miami war ja schon irgendwie krass, das war ja auch, ja, ein langes Sterben dann hinten raus, ich weiß gar nicht, der ist dann noch Vierter oder Fünfter oder sowas geworden,
Ja,
das war
genau.
ja schon auch richtig stark.
Ja, und er hat, also
Ja.
ist schon irgendwie ein krasser Athlet, so auch wenn er da zum Schwimmen vor im Hotelpool, wie er halt schwimmt, so du siehst halt einfach, also er schwimmt halt schon irgendwie geil, so echt eine sauhohe Frequenz, aber trotzdem kommt er halt echt richtig vorwärts. Der ist einmal mit Sam Long zusammengeschwommen und Sam, bei jeder Schwimmerin halt, wo ich den gesehen habe, hat der übelst geballert. Und da ist er immer probiert, bei anderen mitzuschwimmen. Und dann da zu sehen, wie er dann sich da hinter Alistair so herkämpft, war auf jeden Fall echt ganz geil. Aber nee, also Alistair
Krank, ich hätte die jetzt.
schon noch eine gewisse Aura, so würde ich sagen.
Ich hätte die jetzt andersrum eingeschätzt, dass der. Also ich meine, der Brownlee, der. Ich meine, der ist ja so ein bisschen immer so abgefuckt. Also so gefühlt, als ob ihn das auch alles nicht angeht. Also so hat er so eine Ausstrahlung, aber der macht ja auch immer vieles richtig. Aber ich hätte jetzt zum Beispiel gedacht, dass der Sam Laidlaw deutlich schneller schwimmt.
Ah, sorry,
Also weil der
Sam
schon.
Long,
Das nicht
sorry.
der.
Habe ich
Sam,
Laidlaw
ach
oder Sam
so.
Long? Nee,
Ach
nee.
so, Sam Long.
Ja, nee,
Okay,
Sam
ich
Long,
war gerade bei
sorry.
Sam
Ah,
Laidlaw.
nee, sorry.
Sam Long kann überhaupt schwimmen.
Nee. Nee. Also im Pool ist er stets bemüht, aber richtig vorwärts kommen tut er trotzdem nicht.
Sobald ins freie Gewässer kommt,
Ja, das ist dann
stehen
ganz
da auch
schlimm.
direkt mal. Ja.
Ja. Ja.
Aber wie bilden sich dann eigentlich da so eure Trainings? Gruppen so in den Tagen davor, wer da wie mit wem trainiert und macht oder wie sitzt man beim Frühstück an der großen Tafel und die, die man nicht mag, sitzen vielleicht in der anderen Ecke und dann guckt jeder so, okay, was hab ich, was hab ich, was hat der und wer wie zusammen, wie ist das? Oder kochen dann doch die sich eh schon kennen, ihre eigene Suppe zusammen?
Ja. Doch so würde ich schon beschreiben. Also was auch jetzt noch, um diesen Punkt mit der generellen Stimme und so da abzurunden oder Professionalität, auch das ist halt cool, die PTO stellt einem da Trainer halt zur Verfügung, also so Indoor-Rollen halt fürs Indoor-Fahren. Und es sind,
Ja, ich dachte,
ja,
Coaches.
dachte ich auch.
Nee,
nee. Hier ist noch ein Schwimmcoach für 4 ja, Tage.
Stimmt.
Hier ist Sam. Probieren wir was. Heute die großen Paddles.
Ja. Nee, und dadurch, also es sind gerade nach Magnus Sturz ist gefühlt jeder eigentlich nur noch drin gefahren. Da war ich gefühlt der Einzige, der noch draußen gefahren ist, weil ich finde einfach auf diesen Feedback-Rollen, es fühlt sich nicht so geil an, gerade wenn man härter fährt, fühlt sich es einfach irgendwie kacke an. Und ich meine, in der Rennwoche fährt man ja eh nur noch mal härter, halt fürs Gefühl so. Und dann, auch wenn es physiologisch wahrscheinlich sehr ähnlich ist, was ich da auf dem Feedback-Trainer mache, ich wollte halt einfach ein gutes Gefühl und bin halt deshalb dann draußen gefahren. Aber beim Radfahren halt dann ist irgendwie jeder auf seinem Zimmer halt alleine gefahren. Und fürs Schwimmen war es halt meistens so, dass man hingegangen ist und gehofft hat, dass kein anderer da ist, weil dieser Hotelpool, in dem wir dann meistens geschwommen sind, war halt relativ klein. Und wenn, hat man sich halt fürs Laufen verabredet. Aber ja, das war, wie gesagt, eigentlich so die Leute, die halt eh ganz gerne zusammen trainieren, trainieren halt zusammen. Aber es wird sich auch da schon, schaut schon auch jeder ziemlich auf sich selbst und probiert halt einfach sein eigenes Programm so durchzuziehen. Und es ist dann eher so, dass wir halt abends zum Beispiel dann zusammen nochmal halt essen gegangen sind, wohin. Aber ja, fürs Training, wie gesagt, hat da jeder eher so auf sich selber geschaut.
Genau. Wie hat man Magnus Sturz eigentlich so wahrgenommen? Weil das kam ja, also ich habe das erst sehr spät mitbekommen. Ich habe das Instagram-Bild gesehen, wo Magnus mit Lucy bei so einer Aktivierung bei irgendwo waren. Also bei so einer Medientermin. Und da habe ich gesehen, dass Magnus eine Schiene hat. Ist mir sofort aufgefallen, weil ich so, oh, was ist da denn passiert? Und dann hat er es am nächsten Tag gepostet. Wie hat man das vor Ort mitbekommen?
Ja, schon auf jeden Fall schon deutlich schneller. Ich weiß nicht, ob es, ich glaube von Fred, der wusste das natürlich sofort irgendwie. Und dann hieß es halt, also Magnus hat sich auch beim Frühstück jetzt dann nicht groß mit an den Gruppentisch gesetzt, sondern viel halt mit Kasper, da seinem Kumpel halt zusammengesetzt. Kam halt einfach am nächsten Tag mit dieser Schiene, da habe ich es halt das erste Mal gesehen. Fred hatte mir es am Nachmittag vorher erzählt. Am Abend vorher, glaube ich, kam dieses Video raus von der PTO, aber halt nur auf YouTube, und die haben auf Instagram da noch nichts zu gesagt. Von da ist das da vielen noch nicht aufgefallen, weil man das Video auch hätte, glaube ich, bis zum Schluss halt gucken müssen. Auch wenn das Thumbnail, da sieht man ihn so ein bisschen, aber das war jetzt auch nicht so krass offensichtlich, sage ich mal. Weil halt Magnus auch das Gefühl selber erstmal noch so ein bisschen kleiner halten wollte, dann hat er halt erstmal das checken lassen, halt einen Scan machen lassen und so. Hat er auch dann danach halt wohl noch echt im Training voll halt alles so probiert, als ob er halt starten könnte. Und es hieß auch so, ja, auch da habe ich das jetzt nie von ihm selber gehört, aber halt so meinten halt dann so, hat sich halt so rumgesprochen, ja, wahrscheinlich kann er starten und schwimmen geht wohl und laufen wohl auch. Nur Radfahren ist halt noch nicht so sicher. Aber ja, es wurde halt viel so hinter seinem Rücken, sage ich mal, halt so gemutmaßt. Und ja, letztendlich, dass er dann wirklich nicht startet, das kam da aber halt von ihm, dass er das dann gesagt hat. Und dann war halt wirklich so das Thema halt auch irgendwie abgeschlossen, aber davor wurde schon noch relativ viel darüber spekuliert.
Und dann waren alle anderen so, boah geil, wir haben auch eine Chance zu gewinnen.
Ja, also so würde ich es jetzt...
Er hätte nicht gewonnen.
Also hätte er auch nicht, da bin ich mir auch, so wie Juri da war, bin ich mir, oder würde ich auf jeden Fall sagen, er hätte nicht gewonnen, aber gut, das konnte ja da noch keiner ahnen. Aber nee, es war jetzt, also würde ich jetzt nicht sagen, dass da jetzt irgendwie eine gelöstere Stimmung oder so war. Hat halt auf jeden Fall für die Taktik sowas geändert, aber ab da war quasi Stille, wurde halt dann über Magnus selber nicht mehr groß geredet.
Hat man eigentlich probiert, aktiv noch einen 20. Mann an die Startlinie zu bekommen?
Puh, ich weiß es
also
nicht.
Ich frage deswegen, weil Josh Emberger, ich meine, auch durch seine Frau. Frau? Sind die verheiratet? Ich glaube ja, oder?
Ich glaube auch, ja.
Ja, die sind verheiratet.
Er hat ja quasi in der Woche, Der hat ja in der Woche publik gemacht, dass er Goal ist Südafrika, aber Singapur war immer sein zweitwichtigstes Ziel im Frühjahr. Und der hat halt gesagt, er fährt da hin in der Hoffnung, dass er eine Wildcard bekommt.
Ja.
Und gefühlt ja, das hat er ja gepostet und 48 Stunden später ist ja Ramiro Gomez raus.
Ja.
Also hat er ja quasi die Wildcard bekommen und alles schon mehr oder weniger geplant und das dann irgendwie Glück gehabt. Mhm. Und ich meine, dann ist ja das mit Magnus passiert.
Ja, genau.
Also dann wäre ja wirklich mal so die Frage, also es ist ja jetzt auch für dich interessant so in Zukunft. Also ich meine, dein Problem ist ja gerade so ein bisschen, die ganzen Wildcards liefern ab. Also ich meine, Juri ist, glaube ich, jetzt keine Wildcard mehr.
Mhm. Hat er ja nicht.
Kannst du ja jetzt nicht aus,
also es gibt auf jeden Fall bis Ende der Serie eine Wildcard weniger, würde ich sagen, oder?
Ja, das Ding ist durch. Also Juri musst du, also der wird jetzt dabei sein. Also und ich meine, aber er ist ja nicht die einzige Wildcard, die gut gewesen ist.
Kyle war auch gut.
Also ich meine, es waren ja mehrere. Ja, guck mal, Kyle ist Fünfter geworden. Ich meine, guck mal, Juri hat gewonnen. 2-3 ist fest. 4 ist fest. 5 ist Wildcard. Du bist Wildcard 6. Also von den Top 6 ist schon mal die Hälfte Wildcards.
Ja, Top 8. Also 8. Platz auch wieder Wildcard, der Kaspar. Also in den Top 10 war die Hälfte Wildcards, kann man sagen.
Stimmt, der Pole, ja.
Ja, und halt die Wildcards waren halt die, die auch das Rennen wirklich halt eher mitbestimmt haben. Also David ist ja wirklich dann, den hast du ja nie im Fernsehen eigentlich gesehen, außer dann im Ziel, wo eigentlich ich halt hätte kommen sollen, dass er dann da auf einmal eingelaufen ist. Aber ja,
ist ja auch zweimal Dritter auf Hawaii geworden, ne?
Ja,
also
den sich halt nie. Ja.
Also der kann halt nur das, also der profitiert halt davon, dass andere hops gehen, doof gesagt.
Ja.
Das ist auch krass. Das hat man hat den Typen gar nicht so am Schirm, aber macht der zweimal Podium auf Hawaii. Ja, das ist richtig krass.
Ja, das ist echt krass.
Also ich habe bei ihm immer noch im Bild 2009 Gold Coast. Oh, sorry, wenn ich jetzt schon wieder anfange zu erzählen. 2009 mit dem damaligen Bundestrainer U23 WM, wir beide gegeneinander. Da meine ich, hier, der ist doch ganz fit. Und dann hieß es so: Nee, guck den mal an, der ist zu dick. Und ich glaube, 2 Jahre später war er irgendwie Top 10 in der Serie. Mhm. Und ich hatte kein einziges Rennen mehr.
Ja. Ja, nee, krasser Typ. Aber also zu den Wildcards, so, ich weiß jetzt nicht, ob die es noch probiert haben. Ich hab zumindest nichts mitbekommen. Aber es würde mich nicht wundern, wenn sie es probiert hätten. Aber ja.
Aber jetzt hast du Hoffnung für San Francisco? Wir müssen da hin.
Ja, schon.
Also es hat so viel Spaß gemacht, so ein Rennen zu verfolgen in der Hoffnung, dass man danach darüber, oder was heißt in der Hoffnung, ein Rennen zu verfolgen, wo man weiß, danach kann man sich darüber unterhalten, hat irgendwie ein komplett anderes TV-Erlebnis gebracht. Also für mich selber. Also ich würde das auch nochmal machen wollen.
Ja.
Weil das war eigentlich ganz, war gut.
Ja.
Können die da nochmal machen?
Mhm.
Sollen die mal nochmal machen?
Ja, hoffentlich. Nee, also von mir ist auf jeden Fall auch gern. Und nee, ich habe auf jeden Fall Hoffnung. Ich meine, ich hatte vorher so gesagt, so Top 6 mit einem offensiven Rennen, da kann ich mir schon gut vorstellen, dass es dann nochmal eine Wildcard gibt. Habe auch das Gefühl gehabt, dass die PTO halt auch echt happy war. Ich meine, klar mit Juri sowieso, aber auch mit Kyle und mir halt, wie wir halt das Rennen gemacht haben. Und von daher, ja, mach ich mir da auf jeden Fall schon halt Hoffnung für und hätte auf jeden Fall echt Bock, da wieder am Start zu sein.
Weiß man.
Ich nehme übrigens alles zurück. So irgendwie, keine Ahnung, Singapur hat mich schon ein bisschen gecatcht. Ich glaube, man braucht wirklich gar nicht viel mehr als 20 Athleten. Man braucht einfach nur brutale Bedingungen und irgendwie ein geiles Venue. Und das wird es in Alcatraz auch wieder geben.
Nein, mehr als 20 Leute brauchen wir schon, finde ich.
Ja, dann vielleicht 5, aber ich meine jetzt so selber, also jetzt dann auch wieder Oceanside, keine Ahnung, da waren 80, haben da zwar mitgemacht, aber die Hälfte spielt ja dann auch irgendwie nicht unbedingt eine Rolle. Und jetzt so in dem Rennen, weiß ich nicht, die große Gruppe, die wäre einfach größer geworden. Klar, und ich meine, klar ist natürlich auch so alles, was so außerhalb von der Top 10 ist, hat ja dann in dem Rennen jetzt an sich dann, ja, war jetzt nie so in den, da, wo halt man sein muss, um halt quasi gut zu sein oder vorne zu gewinnen. Also es war ja dann eher so, ich meine, Fred ist da ja ein gutes Beispiel, der hat ja dann sein eigenes Rennen gemacht, war ja auch super stark, super kontrolliert, aber im Endeffekt hat er dann Plätze gut gemacht, weil von vorne halt welche hops gegangen sind. Und deswegen ist er dann ja, ich glaube, irgendwie noch 3, 4, 5 Plätze hat er gut gemacht und ist dann ja Neunter geworden. Aber ich meine, der Rückstand war ja schon auch groß. Oder relativ, obwohl zu dir war es ja gar nicht mehr so viel. Aber ich meine, der war ja auch gefühlt erst bis Kilometer 18 war es ja groß. Der war ja auch nie so wirklich da dann dabei, um halt nochmal 2, 3 Schritte nach vorne zu gehen. Und ich meine, das wäre sicherlich anders, wenn halt das Feld größer geworden wäre. Aber so die Leute, die die Geschichte geschrieben haben in dem Rennen, also jetzt so, das ist ja dann irgendwie dann, ich meine, Dave McNamee können wir ein bisschen rausnehmen, der hat ja da kaum eine Rolle gespielt, also halt dann am Ende, dann sind es von den ersten 6 sind es halt 5 und dann sind es vielleicht noch 2, 3 andere Contender, irgendwie natürlich irgendwie Sam Laylow, der die ersten 5 Minuten in die falsche Richtung schwimmt und dann irgendwie gefühlt mit Sam Long da auf einmal rumschwimmt. Ich meine, das sind ja dann irgendwie alles so Side-Stories, aber an sich haben ja, weiß ich nicht, waren halt vielleicht 8 Leute da so richtig die Player. Und das hat dann eigentlich fast gereicht.
Ja, also.
Also wenn es die richtigen sind und wenn es halt auch wirklich Typen sind. Und ich meine, die ja da sind, ich meine jetzt, weiß ich nicht, zum Beispiel zu den Polen weiß man relativ wenig. Also die gibt es ja vielleicht auch erst seit 3, 4 Jahren so richtig. Aber von den anderen 15, das sind ja schon auch alles Leute, die wirklich. Also es ist ja irgendwie das Who is Who, ne?
Ja, ja. Ja, ich denke auch. Also jetzt so gerade Kyle hat auch echt ein cooles Rennen gemacht, denke ich. Und ich meine, Josh so hat ja auch seinen, zumindest beim Schwimmen, halt erstmal gut seinen Stempel aufgesetzt. Also ich glaube, die waren, wie gesagt, echt zufrieden so mit den Wildcards, die sie verteilt haben. Und ich frage mich halt so Athleten wie Leon, Chevalier, Rudi hatte ich auch so das Gefühl. Ja, also ich meine, die hatten jetzt beide Rennen schon echt nicht so gut gemacht. Und wie gesagt, ich hatte so das Gefühl, und ich meine, die haben es ja auch schon, oder gerade Leon zum Beispiel hat es ja auch gesagt, so dass Hawaii eigentlich so sein Ding ist. Und auch so beim Frühstück saß ich relativ viel mit Leon zusammen, weil es echt ein cooler Typ so ist. Aber ja, Mann, der meint halt, also so hat er es jetzt halt auch nicht gesagt, aber so richtig scharf war er halt eigentlich nicht aufs Rennen und eigentlich beginnt jetzt so langsam seine Hawaii-Prep, nachdem er jetzt halt nach Cozumel echt lange aufgemacht hat und in Form ist er halt noch nicht, aber ist ja auch nicht schlimm, weil Hawaii halt erst so spät ist. Und ja, da bin ich halt gespannt, wie sich das jetzt so in diesem Jahr entwickelt, quasi bei den Athleten, aber vor allem halt dann in Zukunft halt von der Serie.
Ja, ich meine, der Leon, der ist ja auch smart genug, um zu sehen, dass das 100-Kilometer-Format jetzt nicht unbedingt das ist, wo er glänzen kann, weil das ist halt, es gibt zurzeit ja nur einen, der schlecht schwimmen kann und dann nach vorne fahren kann. Und das ist halt irgendwie auch unbegreiflich. Und ich meine, Leon, ich weiß nicht, ist ja, glaube ich, müh besser geschwommen. Ja. Aber wenn du dann halt nicht Sam Long bist, dann bist du dann da halt irgendwo im Niemandsland. Und der ist ja auch so weit weg von der Gruppe, dass das ja auch nicht ein Problem ist, was sich lösen lässt in den nächsten Wochen. Also der ist jetzt niemand, der, also ich meine, der gehört dahin, weil er halt nicht umsonst dann irgendwie in die Top 20 oder Top 15 der PTO-Liste gewesen ist. Aber an sich ist es ja niemand, es ist ja keiner, der irgendwie zukünftig in das Rennen mitgestalten wird.
Ja, auf jeden Fall.
Und ich meine, dann kann ich mir natürlich auch vorstellen, also ich meine, ich wäre wahrscheinlich ähnlich, wenn ich meine Chancen oder weiß ich nicht, wenn ich jetzt sagen würde, okay, Hawaii ist mein Ziel, da sehe ich mich irgendwie in den Top 5 oder auf dem Podium, bei der PTO eher weniger, dann geht man halt zum Mittelweg, ne?
Also das ist ja was,
dann fällt's natürlich.
Das ist ja was, man kann, also wenn man durch Rennergebnisse, die dann kurz vor Cutoff da irgendwie, halt, wenn man da in die Top 20 reinrutscht, ist man ja völlig berechtigt in den Top 20 und das, was die PTO dann ja anbietet, man kann dazu nicht Nein sagen, außer man hat schon einen sehr, sehr großen Geldtopf, dass es völlig egal ist. Aber man kann zu so einem Angebot ja faktisch nicht Nein sagen. Auch wenn man schon weiß, ey, ich bin auf dieser Distanz einfach, ich bin da nicht gebaut dafür, ich bin da nicht gut. Man kann dazu nicht Nein sagen. Und es gibt ja dann ganz viele andere Athleten, die auf der Distanz aber viel, 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 viel besser funktionieren, viel besser sind, aber halt nicht in die Top 20 reingerutscht sind, weil sie halt vielleicht auch, weiß ich nicht, weil es halt einfach nicht gepasst hat. Und dann, man kann aber dazu nicht Nein sagen, aber dann nehmen aber die Athleten, quasi den Athleten, die gut für diese Distanz sind, die Plätze weg. Ja. Und das ist ja, was, ich glaube, man muss auf die Dauer die Athleten finden für diese Distanz, die dafür gut, also die dafür auch quasi gemacht sind. Und das ist so ein bisschen.
Aber ich meine, das wussten wir ja schon.
Aber
vorher
jemand, der sich jetzt,
eigentlich.
warte, ganz kurz noch, jemand, der sich halt jetzt voll auf Hawaii konzentriert und das bei der PTO halt da einfach mitnimmt, weil er sagt, ja gut, ich muss die Kohle da mitnehmen, das ist völlig nachvollziehbar, ich würde es nicht anders machen, der nimmt aber dir zum Beispiel jetzt zum Beispiel dir den festen Platz weg.
Ja, klar, aber das war ja auch vorher schon relativ klar, aber ich glaube, was jetzt, oder ich bin gespannt, wie das halt die PTO wahrnimmt und was sie halt daraus macht. Ich glaube, die merken jetzt halt auch aktiv, was das halt auch fürs Entertainment bedeutet. Also wenn du jetzt halt nicht Kyle, mich, Juri im Rennen gehabt hättest, wäre das Rennen ja auch ein ganz anderes und stattdessen noch drei Athleten wie Leon, die ja keine Frage auch Top-Athleten sind. Und in der Liste würdest du ja locker noch drei Athleten finden, die über uns in der Liste sind oder waren zu dem Cut-Off-Zeitpunkt quasi und die eher vom Profil sind, so wie Leon und dementsprechend ja absolut berechtigt halt dabei sind von den objektiven Kriterien. Aber ich glaube, jetzt wird denen halt auch so richtig bewusst quasi, was das halt fürs Entertainment auch bedeutet. Und ja, deswegen ja, bin ich mal gespannt. Aber ich meine, ey, das war jetzt das zweite Rennen. Also da können wir noch ein bisschen, glaube ich, das noch weiter beobachten und dann ab Mitte der Saison vielleicht dann Richtung nächste Saison dann mal schauen, wie es da dann weitergehen könnte.
Aber ich bin trotzdem schon sehr gespannt, wie sie das nächstes Jahr machen mit der Feldzusammensetzung und sowas, weil es ist ja auch so, für alle Leute, die nicht in der Serie starten können dieses Jahr, ist es ja in meiner Denke gerade ja einfach völlig unmöglich, nur ansatzweise so viele Punkte zu sammeln, um da irgendwie in die Nähe der Serie zu kommen. Wenn jetzt jemand sechs Rennen da macht und sechs Rennen finisht und sechs Rennen so irgendwie halt so durchschnittlich finisht, macht er allein dadurch schon so krass viel mehr Punkte, als jeder andere nur irgendwie Punkte machen kann, der nicht in der Serie ist. Also ich weiß noch nicht so ganz, wie das dann laufen wird, dass neue Leute den Zugang zur Serie übers Punktesystem finden können, ohne Serienrennen zu machen.
Wie viel, obwohl war es nicht sowieso so, dass die ersten Top Ten ist gesetzt und dann dahinter wird wieder
was gemacht? Genau, Top Ten der Serie, und ich mein, der viel, Endserie sind gesetzt.
Wie viele Punkte kriegen jetzt so ein Josh Emberger dafür?
Ja,
Das wäre ja dann so.
Ja,
das wäre ja dann eher so die Frage, wo es dann entscheidend wird.
Ja,
also was kriegt dann so ein Leon, der quasi nur in Anführungszeichen finisht?
Ja.
Was kriegt der dann noch für Punkte?
Ja.
Also im Endeffekt muss es ja möglich sein, dass man über ein gut platziertes 70 oder ein gut dotiertes 70-3-Rennen, also irgendwie ein Championship-Rennen, dass man deutlich mehr Punkte bekommt, wie halt jemand, der jetzt 15er wird.
Ja,
und
das ist
es. Dann hätte man ja wieder die Chancen.
Meine ich. Also ja, ich meine, warte mal hier, also Josh kriegt 81,8 Punkte. Und ja. ich meine irgendwo gehört zu haben, dass Lionel für den Sieg in Oceanside 89, glaube ich, bekommen hat. Oder 87, irgendwie so. Ich habe zum Beispiel 87 Punkte bekommen. Und ich meine, Lionel hätte noch ein bisschen mehr bekommen, als ich für das Rennen. Aber auch da, ja, muss man jetzt mal halt abwarten, wie das dann, ich meine, Oceanside war ja wirklich krass besetzt, wie sich das da entwickelt, aber ja, auf jeden Fall
ist
super schwer.
Also ich bin jetzt nicht so ganz, ganz tief in dem Punktesystem drinnen, wenn es jemand hört, der das irgendwie mir dann widersprechen kann, bitte widersprecht mir und schreibt mir, aber die Performance von Lionel in Oceanside war ja wirklich geisteskrank, die war ja von einem anderen Planeten, mit Career Best Swim und weiß nicht, was er genau gelaufen ist, also es war abartig. Und dann kriegt er nur so ein Müh mehr Punkte.
Also der ist Carbon-Schuhe ist da gelaufen.
Aber dann kriegt er nur so ein Müh mehr Punkte, weißt du?
Ja.
Du weißt, worauf ich hinaus will. Das ist irgendwie so, wow, da bin ich gespannt, wie das halt nächstes Jahr wird für Leute, die versuchen wollen, den Zugang zur Serie zu schaffen, ob es überhaupt möglich ist, punktemäßig da halt hinzukommen. Aber ich meine, da wird sich die PTO ja auch Gedanken drüber machen.
Ja.
Werden wir mal sehen.
Das sind viele Fragen. Ich finde auch, ich find's halt genauso auch jetzt Mikas Situation, weißt du, jetzt bist du da drin, bist du richtig heiß drauf oder bist dann da so dabei und es fühlt sich alles geil an, du performst und dann, weiß ich nicht, ist wieder diese Unsicherheit da. Und ich meine, das ist ja jetzt wirklich so, das spielt so viele Faktoren rein. Hätte Juri wahrscheinlich jetzt nicht zwei gute Rennen gemacht. Okay, ich meine, Kyle war natürlich die Wildcard, die jetzt auch ein bisschen besser gewesen ist. Aber weißt du, dann hättest du ja auch wieder andere Möglichkeiten gehabt, dann da vielleicht auch einigermaßen fest dann reinzukommen.
Ja, ja.
Wird es irgendwie auch Lösungen geben? Ich meine, das Gute in dem Sport schlussendlich, klar kann man hier und da sich irgendwie durchschummeln und der eine profitiert mehr wie ein anderer. Aber das Gute ist ja, am Ende, wenn man gut ist, schafft man es immer.
Ja,
Also
genau.
das ist halt einfach, ich meine, das hast du ja auch irgendwann mal ganz am Anfang gesagt, Mika, du machst dir da eigentlich gar keinen Stress,
Ja.
weil wenn man gut ist, ist man gut
Ja,
und dann
ja.
kommt alles zu einem und das ist eigentlich,
Ja, so ist
so muss
es.
es halt irgendwie funktionieren und so wird auch die PTO funktionieren, weil alle, die irgendwie gut sind und die für Entertainment sorgen, die werden langfristig in die Serie reinkommen
Ja.
und da halt irgendwie auch, ich glaube, eine gute Show machen.
Ja, genau. Und was man auch echt sagen muss, so die Video, die will sich auch auf jeden Fall verbessern und fragt auch viel nach halt bei uns. Also jetzt auch da vor Ort ist offen halt für Kritik, was zum Beispiel echt ein großes Thema war, war so mit den Flaschen, was im Briefing krass besprochen wurde beim Rat. Da hat sich gerade Alice da ziemlich aufgeregt, dass die nicht, dass die ja erstmal auf der linken Seite sind, dann dass die einfach in einem
Ja,
Flach.
boah, das habe ich auch so häufig gedacht
Ja.
vom Fernseher, aber auch schon in Miami. Wie kann man denn links? Ja.
Ja, also es war links, es war in einem Flachstück, wo man halt auch dementsprechend recht zügig war, anstatt es halt an einer Brücke zu machen. Und ja,
Und
auch,
direkt hinter der Kurve. Der
ja,
erste stand ja quasi in der Kurve.
genau, ja. Also die ersten drei konntest du eigentlich schon nicht, wenn man nicht schon in der Kurve eine Flasche in der Hand hatte, die man dann direkt wegschmeißen kann, um eine neue zu greifen. Also ja, das war nicht ideal, aber auch da haben die uns halt erklärt, wieso die das so machen. Also auf den Brücken durfte zumindest zum Beispiel nicht irgendwie wegen, weil es halt diese ikonische Brücke ist, da darf nicht gelittert werden, also halt mit gar nicht so. Die dürfen nicht mitlaufen, die Leute halt wegen Safety, halt für die Helfer, weil die denen gegenüber auch eine Verantwortung haben. Wenn da jetzt jemand stolpert, so beim Mitlaufen mit der Flasche, das wurde halt denen auch verboten. Aber zum Beispiel jetzt für San Francisco haben die gesagt, da werden die es auf jeden Fall halt an einen der vielen Anstiege, die es da geben wird, machen. Und da soll es halt besser werden. Und ja, auch so nach dem Rennen halt kamen die auch direkt zu uns, wo, wie fandet ihr es und so. Jetzt kommt die Tage bestimmt wieder so ein Fragebogen quasi, wo man so Feedback und sowas geben soll. Also ja, die sind da schon auch selber wirken die echt ziemlich bemüht, was das Ganze da angeht.
Das klingt doch gut, wenn die so offen für Kritik sind und man da als Athlet, als Athletin auch einem Sachen einbringen kann, die dann wirklich zur Verbesserung der Sache beitragen, weil es ja nicht bei allen dann veranstaltet und so. Und das ist schon, das ist doch wünschenswert.
Ja, absolut.
So, machen wir einen Punkt heute,
Herr
oder was?
Nesi, ich habe noch eine Frage. Du bist auch immer so ein aufmerksamer Zuschauer. Dir fallen immer Dinge auf, die mir niemals irgendwo auffallen. Was ist dir noch so aufgefallen? Du hast geguckt.
Jetzt.
Beim Frauenrennen oder beim Männerrennen.
Also.
Was gibt es noch so für Sachen, die dir aufgefallen sind? Weil manchmal hast du mal so ein Ding, wo ich sage, oh, hast du gut gesehen.
Ja, ich habe. Was ich mir, also ich fand erstmal sehr interessant, dass sich alle Eisklötzchen in Einteiler gesteckt haben, also alle so Papiertüten hatten. Also wie so Papiertüten, also der eine mehr, der andere weniger. Manch einer ist ja auch relativ langsam geschwommen und hat sich dann noch irgendwie einen kompletten Eimer mit Eiswasser über den Kopf geschüttet. Da habe ich mir eigentlich gedacht, wie wurde das eigentlich kalt gehalten? Hatte da jeder eine hier wie so eine Kühltruhe oder, also ich meine,
Das.
sonst ist ja witzlos. Auch am Anfang vom Laufen war es
Ja.
ja, hat es so geschienen, als ob das irgendwie direkt frisch aus dem Tiefkühler gekommen
Ja,
ist.
es war tatsächlich so, dass die PTO das einem hingelegt hat. Also jeder Athlet hat irgendwie 4 Minuten vor Schwimmausstieg haben die was reingelegt und auf der letzten Radrunde auch jedem nochmal Eis reingelegt. Und das hat man von der PTO quasi bekommen. Ja, als Goodie in der Hitze.
Okay.
Eigentlich wurde gesagt, dass wir uns auch wieder Flaschen reinstecken dürfen, aber das war jetzt doch verboten. Aber ja, immerhin halt diese Eisdinger haben wir da bekommen.
Stimmt, das habe ich sogar auch noch mit mir selber Und die Frage habe ich mir vom Fernseher auch selber gestellt. Aber ich meine, das war ja Ironman-Regel, oder? Dass man sich nichts mehr in den Einteiler stecken darf.
Genau, aber irgendwie. Darf man ja, noch. Ja, aber irgendwie, darf man, irgendwie darf geht das jetzt auch schon nicht mehr. Machen? Also ab jetzt nicht mehr. In Miami durfte man es noch, aber ab jetzt nicht mehr. Jetzt folgen die irgendwie da doch auch den Ironman-Regeln, wie auch immer.
Top. Ja. Nee, keine weiteren Fragen. Dann würde ich mal sagen, stimmt alle ab für Mika Not, PTO, Athletes of the Month. mit der auch. Wir wollen auch nach San Francisco. Es hat so gut geklappt jetzt hier mit Singapur, als wir unser Gelaber vor 6 Wochen angefangen haben.
Aber Mika, wann ist San Francisco?
Anfang Juni, ich habe schon geguckt.
8.6. Ich glaube, 8.6.
Habe ich.
Passt direkt, Simon.
Habe ich Zeit? Ziehe,
wir machen den Umzug.
Mika, habe ich
Mika, dann ist San Francisco und die Woche drauf ist Allgäu.
Habe ich Race. Ja, genau. Also ja, 8.6. San Francisco, habe ich Zeit, Mika. Ich würde mitkommen.
Ja, geil.
Ich auch. Ich habe auch Zeit. Ich habe Urlaub.
Gern. Dann muss ich jetzt noch hinkommen. Also ich kriege übrigens am 7. oder 8.5. kriege ich Bescheid. Ab da wissen wir es dann. Aber ja, bis dahin.
Das ist ja auch voll geil, das ist ja voll früh. Also am 7. oder am 8.5. Also das heißt, am 5.5. wird es ProTrial News wieder leaken.
Ja.
Also nächste Woche Montag.
Ja. Ich werd mir dann einen Wecker stellen und dann direkt Instagram erstmal öffnen. Und da werde ich dann erfahren am 7.
Also komm, macht mal alle Welle für Mika Not, dass wir nach San Francisco reisen können, weil das wird eine schöne Sause.
Ja. Hier, ich will auch mehr Mika-Memes haben. Also vorhin hier mit diesen Pinguin da, das war schon ganz gut.
Oh, fand ich auch sehr, sehr gut. Der Not-Not. Ja. Der Not-Not. Das Not-Not-GIF.
Ja, da muss ich auch lachen. Ja. Der war geil.
Ruhig auch mal ein paar mehr machen. Ne?
Und der Löwe muss mehr implementiert werden. Das geht mir noch zu sehr unter. Ich bin ja da schon seit ein paar Wochen dran. Dass der Löwe immer mehr Einzug findet. Und weil du selbst darfst das nicht machen. Das muss von extern kommen, weil Leute, die sich selbst ein Tier als.
Nee, muss nicht sein.
Muss nicht sein. Deswegen, der Löwe muss nach Singapur. Nee, der Löwe muss nach San Francisco.
So. Von Singapur nach San Francisco.
So ist es. Der Löwe muss vom Zoo Singapur nach San Francisco umgesiedelt werden.
Jetzt haben wir es.
So, Männer. Nächste Woche sind wir hoffentlich wieder pünktlich. Wir müssen das ein bisschen mehr vorausplanen, aber du hast kein Rennen. Am Wochenende ist hier auch kein Rennen. Das heißt, wir kriegen es hin, bin ich mal zuversichtlich.
Ich habe auch ein gutes Gefühl.
Ja.
Gutes Gefühl.
Und weil am Wochenende ist
es. Mega gehen's.
Wir müssen so aufnehmen, dass Valencia schon rum ist. Weil das sind ja auch wieder 48.000 Leute am Start. Am
Sonntag, glaube ich, oder?
Ja.
Stimmt.
Ja, aber es passt ja ganz gut. Wir können ja abends aufnehmen.
Genau.
Stimmt, ja, können wir.
Kriegen wir hin.
Ja.
Stimmt.
Das ist gut.
So, Mika geht ins Bett. Es ist 20 Uhr.
So, ich gucke jetzt mal.
San Francisco is calling.
Genau.
Ich gucke jetzt mal, was er angert hier jetzt noch macht. Der ist gerade im Schwimmen. Und Nilsi, die wünsche ich auch eine gute Nacht. Und schickt mir die Sachen gleich. Schickt mir die Daten gleich durch, weil dann kann ich gleich online hauen. Dann sind wir endlich draußen.
Stimmt. Da wird der Hunger
Jungs,
gestillt.
Mädels, in diesem Sinne, tschüssi, nochmal vielen Dank an Woop für den Support, für die Folge und Küsschen aus Texas. Tschüss.
Ciao.
Mach's gut, ciao.